Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Auch dieser letzte Sommermonat war reich an Veranstaltungen der deutschen Gemeinschaften aus Rumänien und Ungarn. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur August-Ausgabe unseres Funkmagazins. Aus dem Studio des rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie Hannelore Neuhor. Das sind unsere Themen. Anfang August wurde der 100. Todestag des Banater Schwabendichters Adam Müller-Guttenbrunn in seiner Geburtsgemeinde im Kreis Arad begangen. Neue Aufstellung der Kulturhausgalerie Metzschke über die ungarn-deutsche Gemeinde. Der Verein Völkerfreundschaft in Nimes in Ungarn hat in diesem Sommer bereits zum 4. Mal eine Volkstanzwoche für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Die Kulturwoche Haferland, das größte Festival für sächsische Kultur und Traditionen in Siebenbürgen, wurde Anfang August in 10 Ortschaften veranstaltet. Das größte interkulturelle und interethnische Festival Rumäniens Pro Ethnica fand Ende August im siebenbürgischen Szeszok statt. Und die Zipser kamen zu ihrem jährlichen Treffen in Oberwischau zusammen. Das alles gibt es heute in der August-Auflage des Funkmagazins. Hören Sie mit! Den ersten Aufenthalt machen wir in der Banater Hecke. Kein Kirchweihfest und doch eine Feier beseelte die Gemeinde Guttenbrunn-Sabran im Kreis Arad am 4. August. Mitglieder der Landsmannschaft Banater Schwaben wie auch das Banater Forum haben sich aufgemacht, um gemeinsam mit der Gemeinde den 100. Todestag des Banater Schwabendichters Adam Müller-Guttenbrunn gebührend zu begehen. Nebst Führung durch das Gedenkhaus und einem Gedenk- und Dankgottesdienst in der imposanten Kirche gab es ein umfangreiches Kulturprogramm, dargeboten von Guttenbrunnern und Banater Tanzgruppen, sowie ein Theaterstück und einen Festvortrag. Astrid Weiß, meine Kollegin von Radio Temeswar, war auch dabei.
Der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen aus Arad, Michael Sellner, überraschte die Besucher des Adam Müller-Guttenbrunn-Museums am Freitagnachmittag mit einem richtigen Vetter Adam, einem lebenden Guttenbrunn, denn Gottfried Gauck aus Dreispitz sieht dem Schwabendichter zum Verwechseln ähnlich. Michael Sellner war es auch, der durch die Ausstellung im Gedenkhaus auf Rumänisch und Deutsch führte.
Mehrere thematische Räume. Eines über seine Kindheit und Jugend. Er war nämlich als Fälscher Barbier ausgebildet, weil er ja keinen Schulabschluss hatte. Dann über seine Studienjahre in Wien. Er hat eine Handelsschule besucht, wurde dann Schreibtelegrafist, nachher Ausbilder von Telegrafisten, hat als Staatsbeamter viele Jahre gearbeitet. Dann gibt es einen anderen Raum, wo seiner Werke gedacht wird. Romane, der große Schwabenzug, Meister Jakob und seine Kinder, der kleine Schwab. Und dann gibt es einen Raum, wo es um die Anerkennungen geht, die er erhalten hat. Die Ehrendoktorwürde der Uni Wien, des Diploms als Ehrenbürger der Stadt Wien, den Orden Benemeriti. Das Museum, was den Inhalt anbelangt, wurde etwa 1952 eingerichtet zum 100-jährigen Gedenken seiner Geburt. Aber in das Gebäude eingezogen ist das Museum selber in 1970. Das Gebäude hat früher mal wahrscheinlich sogar Guttenbrunn selbst gehört, aber durch einen Beauftragten, einen Rechtsanwalt, einen Familienfreund von ihm. In den 80er Jahren wurde das Museum neu organisiert und nochmal 1985 eröffnet, frisch eingerichtet und nochmal eingeweiht, damals unter der Obhut des Museografen Peter Hügel. Seitdem wird es gelegentlich besucht von Schülergruppen, von Touristen, von Gruppen aus Guttenbrunn oder von anderen Gemeinden des Banates, weil es eben das Haus, die Gedenkstätte des Schwabendichters ist.
Und das sollte man auf jeden Fall über den Menschen Adam Müller-Guttenbrunn wissen, der so wichtig für die Banater Schwaben war.
Ja, unbedingt sollte man wissen, dass er ja der Schwabendichter ist, die größte Persönlichkeit als Schriftsteller der Donauschwaben und implizite der Banater Schwaben. Dann sollte man wissen, dass obwohl er als Kind von der Gemeinschaft aus Guttenbrunn, quasi ausgestoßen war, dass er sich dann im Erwachsenenalter von 39 dann doch zur Gemeinde bekannt hat und Böses mit Gutem vergolten hat. Er hat sich den Namen seiner Heimatgemeinde zugelegt und auch amtlich eintragen lassen als Müller Guttenbrunn. Dann sollte man wissen, dass er ein recht abenteuerliches Leben hatte, dass er viele Stadien seiner Entwicklung und persönlichen Fortbildung befolgt hat. Man sollte wissen, dass er zwar ohne Abitur die Erlaubnis hatte, an der Universität Wien Philosophie zu studieren. Vermutlich war er Kollege mit Mihai Eminescu, Ioan Slavici und Rudolf Steiner. Desgleichen sollte man wissen, dass er in seiner Karriere als Journalist, Schriftsteller und Theaterdirektor, heute nennen wir das Intendant, emporgestiegen ist. Er hat das Raimund-Theater und das Kaiser-Jubiläums-Volkstheater begründet und in der Anfangsphase geführt. Als letztes sollten wir sagen, dass er den größten Orden des Staates Rumänien erhalten hat, den der damalige Staat nicht rumänischen Bürgern gewähren konnte, den Benemeriti erste Klasse, weil die Brătianu-Regierung und der König Ferdinand von Rumänien anerkannt hatten, dass er einer der wenigen Schriftsteller war, welche objektiv und auch positiv sich über das rumänische Volk geäußert hat und hat bis ins hohe Alter rumänisch gesprochen, sogar gelesen, sich äußern können.
So Michael Sellner. In der römisch-katholischen Kirche in Guttenbrunn gab es nach dem Museumsbesuch einen Gedenk- und Dankgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Ioan Cădărean aus Lipa, der für die Katholiken im Ort und für die Kirche in Guttenbrunn zuständig ist.
An diesem Tag gedenken wir unseres Schriftstellers Adam Müller Guttenbrunn, eines berühmten Sohnes unserer Gemeinde und des Banats, der durch sein Werk unseren Glauben, unsere Geschichte, unsere Kultur und unsere Traditionen beleuchtet und das Erbe, das wir erhalten haben, in die Welt getragen hat. Obwohl seine letzte Ruhestätte nicht hier in seiner Heimat ist, ist sein Herz immer hier geblieben und für seine Seele feiern wir heute diese heilige Messe.
Nach der Messe gab es ein gemütliches Beisammensein zu Kaffee und Kuchen im Hof des katholischen Pfarrhauses. Dann wurde man zum Kulturprogramm im Kulturheim eingeladen. Nach kurzen Begrüßungsworten durch Bürgermeister Dan Cădărean und dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat, Dr. Johann Fernbach, hielt der Bundesvorsitzende der Landsmannschaft Banater Schwaben, Peter Dietmar Leber, seinen Vortrag über das Leben und Wirken von Adam Müller Guttenbrunn, diesmal auf Rumänisch. Dann gab es die Szenette Meister Jakob und seine Kinder unter der Leitung von Carina Reitsch, ein Stück, das auch zu den Heimattagen in Temeswar aufgeführt worden war. Den zweiten Teil der Veranstaltung machten dann anschließend rumänische und banatschwäbische Volkstänze aus, dargeboten von der Ortsgruppe Juni Zăbranului, der Gruppe Bundessträußchen aus Groß St. Nikolaus, den Banata Rosmarin aus Temeswar sowie der Butterkranz Erwachsenentanzgruppe. Hervorgehoben wurden die Guttenbrunner Trachten an den Rosmarinern sowohl von Hiltrud Leber als auch von Edith Singer, die sich für das Vermitteln von Tracht und das Wissen um deren Pflege herrichten und ankleiden bei Margarete Weidmann bedankte, die trotz ihres hohen Alters aus Arad in ihren Heimatort zum Fest gekommen war. Zum Gedenktag nach Guttenbrunn gereist waren Gäste aus dem ganzen Banat, sogar Vertreter der Banater Berglanddeutschen. Es waren Vorsitzende verschiedener Heimatortsgemeinschaften aus der Banater Heide und Hecke anwesend und natürlich die Ortsbewohner selbst. Angestoßen wurde der Gedenktag zum 100. Todestag Adam Müller Guttenbrunns von der Heimatortsgemeinschaft Guttenbrunn, der seit diesem Frühjahr Hiltrud Leber vorsitzt.
Für uns Guttenbrunner ist Adam Müller Guttenbrunn eine ganz wichtige Person. Er hat den Ort geprägt und auch uns, und er hat vor allem den Ort bekannt gemacht, und zwar nicht nur im Banat, sondern auch in Deutschland, in Österreich. Adam Müller Guttenbrunn hat in seinem Roman Meister Jakob und seine Kinder sehr gutes Dorfleben im 19. Jahrhundert hier beschrieben. sodass er für uns auch eine Art, zwar Roman, aber trotzdem ein Einblick in das damalige soziale und gesellschaftliche Leben darstellt. Und wir fühlten uns nicht nur verpflichtet, sondern es ist uns eine Ehre, heute diese Gedenkfeier zusammen mit der Gemeinde Guttenbrunn, der Pfarrei in Guttenbrunn, dem Deutschen Demokratischen Forum in Temeswar und mit dem Bundesverband der Landsmannschaft der Banater Schwaben hier ausrichten zu können. Im nächsten Jahr feiern wir 300 Jahre Ortsgründung. Ein ganz besonderes Fest, das wir auch gebührend feiern wollen und das bereits am 3. August und am 4. August. Die Verbindung zu Guttenbrunn, zu Sabran ist uns wichtig. Wir wollen sie weiterhin pflegen und erhalten. Und wir werden auch die Partnergemeinde Fürth, Partnergemeinde von Sabran, nächstes Jahr mitbringen. Für uns ist Fürth im Odenwald der Pate. Wir halten Beziehungen dorthin. Wir sind Mittler zwischen den beiden Gemeinden und wir sind stolz darauf, das sein zu dürfen.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/Ascolta. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Funkmagazin bringt Sie nun nach Ungarn. Metzger Schatzkiste, Metzger im Wandel der Zeit, Metzger im Bild. Das waren einige der bisher verwirklichten Ausstellungen der Kulturhausgalerie Metzger über die ungarndeutsche Gemeinde. Auch in diesem Jahr dachten sich die Initiatoren Gabriela Schmidt-Paul und ihr Ehemann Professor Peter Schmidt ein neues Thema aus und bekamen zur Verwirklichung auch Hilfe. Einzelheiten zum Projekt erfuhr unsere Kollegin Melita Hengel aus dem Studio 5 Kirchen von Peter Schmidt.
Vor ungefähr 2 Wochen haben wir es schon eingeläutet, dass wieder eine Metzger-Ausstellung in Erdős-Metzger ansteht. Und zwar mit dem vielsagenden Titel Made in Metzger. Was verbirgt sich denn jetzt konkret dahinter?
Dahinter befindet sich konkret eine Sammlung von Erzeugnissen, die in dem Dorf hergestellt wurden und werden. Das haben sich viele der Dorfbewohner finden lassen, die kreativ sind und Erzeugnisse machen. Vielleicht ganz besonders zu betonen, es gibt eine Honigerzeugung mit eindrucksvollen Bienenstöcken. Es gibt viele Bäckereien, die auch sehr kunstvoll ausgearbeitet werden. Es gibt auch sehr kreative Fotografen. Und nicht nur das, es gibt Menschen, die Gedichte machen, die Übersetzungen machen, auch Artikel schreiben, vor allem in der Neuen Zeitung. Und das ist ganz besonders wichtig meiner Ansicht nach, weil dadurch wird Erdős-Metzger natürlich auch populärer.
Diese Ausstellung lebt ja sozusagen aus den Menschen, die in Erdős-Metzger etwas produzieren, erzeugen, etwas Handwerkliches machen. Wie viele Personen konnte man ungefähr für diese Ausstellung finden?
Es gibt ein gutes Dutzend.
Und von Ihnen sieht man dann neben den Fotos auch noch etwas, was man anfassen kann.
Oh ja, da gibt es viele Textile und ähnliche Gebrauchsgegenstände, Spielzeuge und auch Kunstblumen, weil wenn man hier in die Ausstellung blickt, dann denkt man, aha, da sind viele Blumen dargestellt, aber die sind alle künstlich gemacht. Also es sind keine gewachsenen Blumen, sondern handwerklich hergestellte Kunstblumen. Sehr eindrucksvoll.
Und die Ausstellung legt auch einen Wert darauf, dass man auch aus der Vergangenheit etwas zeigt, was es früher gab.
Ja, aus der Vergangenheit gibt es eindrucksvolle Dinge. Werkzeuge, die hier gemacht wurden, für das Tischlerhandwerk vor allem. Es gibt aus der Vergangenheit den Bericht, dass Ofenkacheln hier gemacht wurden, Wagenräder, Drechselarbeiten, Holzschuhe. die Klumpen. Und man hört, dass die letzte Klumpenherstellung in Metzke stattgefunden haben soll. Es hat hier auch eine Mühle gegeben, die Getreide gemahlen hat. Erst von dem kleinen Bach, später durch einen Dieselmotor. Also es wurde Getreide gemahlen und es hat hier auch eine Bäckerei gegeben, in der man Brot kaufen konnte. Also sehr schön und eigentlich eine reiche Palette für den täglichen Bedarf.
Ich habe am Anfang erwähnt, dass der Titel von der diesjährigen Ausstellung Made in Metzke ist. Wie ist denn der Grundgedanke entstanden, dass es in diesem Jahr dieses Motto sein soll?
Eigentlich hat Gabriela die Idee gehabt, Made in Metzke. Und ich habe das sofort aufgenommen und habe mich erinnert, dass in Page so eine Broschüre monatlich herauskommt, in der ein großer 10 steht mit Made in Page. Also in Page kommt diese Broschüre heraus, um Nachrichten zu bringen über Ereignisse und über Neuigkeiten, das seit 10 Jahren. Und auf dieser Broschüre steht dann sehr schön in der 0 von dem 10er Made in Page. Also eine gute Initiative, die dort auch publik geworden ist.
Für jedes Jahr ist ja eine Metzger-Ausstellung für den Sommer immer geplant für den Dorftag. Wann oder wie kommen die Ideen? Wann beginnt man in der Kulturhausgalerie Metzger zu überlegen, welches Thema im nächsten Jahr drankommen soll?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, aber die Muse, die küsst uns zu unregelmäßigen Zeiten.
Man kann also gespannt sein, was im nächsten Jahr kommt.
Das stimmt und wir sind selber auch gespannt, denn langsam haben wir ja viele Metzger-Ausstellungen gemacht, aber wir bleiben noch am Ball.
Der Verein Völkerfreundschaft im ungarischen Nimes hat in diesem Sommer bereits zum 4. Mal eine Volkstanzgruppe für Kinder und Jugendliche veranstaltet. Eine der Organisatorinnen war Silvia Acel-Göndötsch. Über das Camp-Programm sprach mit ihr Melita Hengel.
4. Volkstanzwoche in Nimes. Was muss man darüber wissen? Was gab es da?
Ja, also zwischen dem 7. und dem 11. August wurde in Nimes-Himeshasa die 4. Volkstanzwoche veranstaltet. Die Initiative wurde vom Verein Völkerfreundschaft ins Leben gerufen. Unser Ziel ist eigentlich, dass wir die Traditionen, also die ungarn-deutschen Traditionen, in erster Linie Tänze und Volksmusik und Volkslieder den Kindern bekannt machen.
Ja, Sie haben erwähnt, Volkstänze, Volksbräuche stehen im Mittelpunkt von diesem Camp. Für welche Altersgruppe ist das gedacht?
Unsere Zielgruppe war eigentlich die Altersgruppe zwischen 6, also eher 7 und 18. Und wir hatten da auch Interessenten von dieser Altersgruppe. Insgesamt nahmen 30 Kinder und auch Jugendliche waren dabei natürlich an unserem Camp teil. Und 4 Erwachsene waren dann die Begleitpersonen.
Sie hatten es angesprochen, die Altersgruppe war von 6, 7 Jahren bis 18, ein ziemlich breites Spektrum an der Altersgruppe. Wie kann man da ein Programm zusammenstellen, dass man für jeden etwas doch mit anbieten kann?
Eigentlich war das nicht so schwer. Wir hatten jeden Tag Tänze natürlich und auch Volksmusik und Volkslieder. Also die Teilnehmer haben das schön gelernt. Wir haben zum Glück im Dorf auch einige Musiker, die dabei uns mitgeholfen haben. Auf Akkordeon wurden die Volkslieder dann begleitet. Und bei den Tänzen wurden die Paare so verteilt, dass sie auch im Alter zueinander gepasst haben.
Was war das konkrete Programm? Also ich nehme an, man hat nicht von morgen um 8 bis abends um 6 nur getanzt. Man muss den Kindern ja schließlich etwas für den Sommer, für die Unterhaltung bieten.
Das war auch so. Wir hatten auch sehr viel Spaß und Spiel dabei, natürlich. Wir haben im Dorf ein Rallye veranstaltet für die Kinder. Das war auch ein schönes Nachmittagsprogramm. Wir waren auch im Schwimmbad in Mohács. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einen Ausflug nach Gereslok gemacht und dort haben wir die Puppenausstellung uns angesehen. Das hat auch viel Spaß gemacht den Kindern. Und wir hatten auch 2 sehr, sehr schöne Tage, muss ich sagen. Am Donnerstag haben wir mit den Kindern Heilkräuter gesammelt, da wir Maria Himmelfahrt feiern. Und wir haben auch die Weihbüschel gebunden, also jeder für sich natürlich. Und am Freitagvormittag haben wir mit einigen alten Frauen Strudel gebacken.
bekommt man auch Rückmeldung von den Kindern, vielleicht was jetzt sehr gut gefallen hat oder was weniger ankommt.
Natürlich, die Rückmeldungen dieses Jahr waren auch sehr positiv, wie auch letztes Jahr, und darüber freuen wir uns natürlich. Und auch von den Eltern bekommen wir dann halt diese Rückmeldungen, und die sind auch sehr, sehr positiv. Und das macht uns viel Freude dann.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu. Zurück nach Rumänien. Die 11. Auflage der Kulturwoche Haferland, des größten Festivals für sächsische Kultur und Traditionen in Siebenbürgen, wurde vom 3. bis zum 6. August in 10 Ortschaften im Haferland veranstaltet. In Arkeden, Kaist, Hamruden, Rebs, Deutschkreuz, Radeln, Meschendorf, Klosdorf, Bodendorf und Deutsch-Weißkirch begrüßte man an den 4 Festivaltagen mehr als 5000 Besucher von nah und fern. Das Fest stand unter dem Motto Nachhaltigkeit in der Kulturlandschaft des Haferlandes. Monika Strava von Radio Bukarest war dabei und berichtet.
Die siebenbürgische Region Haferland ist mittlerweile weit über die Grenzen Rumäniens sehr bekannt. Früher haben die sächsischen Bauern wegen des raueren Klimas überwiegend Hafer angebaut. Heute werden hier die Traditionen mit Erfolg gepflegt und weitergegeben. Und darüber hinaus wird hier jedes Jahr Anfang August gemeinsam gefeiert. Denn die Kulturwoche Haferland ist das wichtigste Sommerevent der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinde in dieser malerischen Gegend. Kleine Ideen verändern die Welt. Das weiß auch Michael Schmidt, Präsident der Michael und Veronika Schmidt Stiftung und Hauptorganisator der Haferland Kulturwoche.
Die Idee ist entstanden im Sommer 2012. Kam ich aus Bukarest und wusste, dass Peter Maffay in Deutsch-Weißkirch in seinem neu erworbenen Haus war. Und ich wollte mit ihm kurz sprechen. Da hat er sein großes Heft, wo er seine Termine eintrug, auf dem Tisch und sagt: Michael, am 6. August 2013 mag ich in Radeln Tag der offenen Tür mit meiner Stiftung Tavaluga. Du bist damit herzlich eingeladen. Und in der gleichen Sekunde kam mir dann die Idee, ob er einverstanden wäre, dass wir unsere Kräfte zusammenführen und etwas Größeres machen in mehreren Dörfern. Ich hatte gerade das Pfarrhaus hier in Deutschkreuz erworben und hatte geplant, das fertigzustellen in einem Jahr. Dann wollten wir halt in Deutsch-Weißkirch, in Radeln und in Deutschkreuz eine Kulturwoche Haferland, wie wir sie dann genannt haben. Viele haben sich auch gefragt, warum Haferland? Ja, die Idee kam damals von der Fichentante, die jetzt 101 Jahre alt geworden ist. Die hat mir mal erklärt, dass dieses Gebiet hier zwischen Reps und Schesburg Haferland hieß, weil hier etwas ein raueres Wetter war wie nach Schesburg auf der Kockel. Da waren richtige Weintrauben und da waren noch die Bauern viel reicher, weil sie Weintrauben hatten, wie hier im Haferland. Hier hat man dann Hafer, teilweise auch Weizen, aber vorwiegend Hafer angebaut. Das war die Grundidee. Dann tatsächlich 2013 haben wir dann das erste Jahr Peter Maffay und mir die Haferland ins Leben gerufen.
Deutschkreuz verbinden die meisten sofort mit Frau Sophia Vollbert, die wohlbekannte und geschätzte Kirchenführerin. Trotz ihrer 101 Jahre beteiligt sie sich aktiv am gesellschaftlichen Leben. Hinter jedem starken Mann steht bekanntlich eine starke Frau. In diesem Fall ist es Frau Sophia Vollbert, die Michael Schmidt von Anfang an mit Rat und Tat beigestanden ist. Sie war auch in diesem Jahr sehr froh,
dass die Leute einmal zusammenkommen, die Angehörigen aus Deutschland, aus überall in der Welt. Dann haben wir dieses Haferland gegründet. Und dann haben wir nachher angefangen, haben noch Nachbardorf genommen und wieder ein Dorf. Heute sind wir 10 Ortschaften im Umkreis dabei. Und heute ist der letzte Tag und das machen wir oder der erste oder der letzte, meistens der letzte hier, weil hier so viel Platz ist. Da haben wir zum Tanzen draußen und draußen unten ist für die Tanzgruppe alles gerichtet. Es klappt jetzt. Und außerdem haben wir Herr Schmidt da, er und ich, wir haben das Haferland gegründet.
Die 11. Kulturwoche Haferland fand statt unter der hohen Schirmherrschaft ihrer Durchlaucht Prinz und Prinzessin Alexander von und zu Liechtenstein, Mitglieder des Fürstenhauses von Liechtenstein. Fürstin Astrid von und zu Liechtenstein sagte, in Siebenbürgen treffen Zukunft und Vergangenheit aufeinander und die siebenbürgischen Sachsen hätten trotz aller Schwierigkeiten, die sie im Laufe der Jahrhunderte bewältigen mussten, ihre Gemeinschaft bewahrt. Auch seine Durchlaucht Prinz Alexander von und zu Liechtenstein war ganz verzaubert von dem wunderbaren Haferland.
Wirklich, wie meine Frau gesagt hat, also hier für uns wirklich, was wichtig ist, ist diese Nachhaltigkeit der Tradition. Klar, es bedeutet nicht, dass hier alles also stillstehen muss, aber ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, immer in die Zukunft zu schauen mit der Erfahrung der Vergangenheit. Und wirklich, was mir so gefällt hier, ist wirklich diese wunderschöne Traditionen, also wie alles schön erhalten worden ist.
Die hohe Schirmherrschaft von Prinz und Prinzessin Alexander von und zu Liechtenstein war eine Bestätigung für die Bedeutung, die die Haferlandwoche für die Bewahrung der kulturellen Eigenart des Gebietes und die Wiederbelebung der alten sächsischen Gemeinden im Karpatenbogen gewonnen hat. Ihre Durchlauchten seien wichtige Unterstützer von Kultur- und Umweltschutzinitiativen, was die Bedeutung unterstreicht, die der Schutz solcher Kulturräume in Europa und darüber hinaus gewonnen hat, betonte der Hauptorganisator Michael Schmidt. Die Traditionen und Bräuche der Sachsen aus dem Haferland müssen gepflegt und bewahrt werden. Deshalb war das Motto dieser Ausgabe die Nachhaltigkeit. Denn im Haferland ist man davon überzeugt, dass die alten sächsischen Gemeinden eine nachhaltige Zukunft haben, die durch einen ständigen Dialog zwischen den Sachsen hier, denen aus der Diaspora, den Rumänen und den Ungarn geprägt ist. Das würdigte auch der Botschafter Großbritanniens in Rumänien, Andrew Noble. Für ihn war die Haferland-Kulturwoche ein Highlight besonderer Art. Ganz humorvoll meinte er, er habe eine schwierige Mission in Siebenbürgen. Er arbeite nämlich für einen Chef, der die Region besser kenne als er. Ja genau, gemeint ist König Charles III. Seit 25 Jahren sei er in allen Ecken Rumäniens unterwegs und seit 2006 Besitzer eines Hauses in Deutsch-Weißkirch und der erste Weißkircher, so Botschafter Andrew Noble, der König von Großbritannien wurde. Die Haferlandwoche sei für ihn in den letzten 5 Jahren eine Zeit gewesen, in der er lernen musste, was sein König bereits wusste. Eine Sache, die der König außerdem an dieser Region liebt, ist ihre Nachhaltigkeit. Und man müsse alle Akteure in diesem Gebiet unterstützen, so Botschafter Andrew Noble.
Um diese wunderbare Kultur für die künftige Generation nachhaltig befestigen und zu zelebrieren. Und insofern steht mein König als ein Muster. Wir brauchen Leute, die sich einsetzen, die Sachsen, die wir noch haben und die wir noch sehr preisen, zu ermöglichen, dass wir alles Mögliche von ihm lernen und dass wir das auch den weiteren Generationen weitererzählen können.
Im Laufe der Jahre haben die sächsischen Dörfer einen besonderen Charme entwickelt und die Landschaft weckt Erinnerungen an längst vergangene Zeiten. Wer nach Arkeden, Bodendorf, Deutschkreuz, Deutsch-Weißkirch, Hamruden, Keist, Klosdorf, Meschendorf, Radeln und Reps reist, scheint in die Zeit der damals gelebten Nachbarschaften zurückzukehren. Das schätzt auch der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Per Gebauer.
Dieses Festival, diese Haferlandwoche ist doch einzigartig. Es ist dieser Fokus und das in den Vordergrund rücken der fantastischen sächsisch-siebenbürgischen Kultur, die es hier zu sehen gibt. Es ist diese wunderbare Schönheit der Landschaft, die mich immer wieder aufs Neue verzaubert, wenn ich hier in der Gegend bin. Und es sind natürlich die Begegnungen mit ganz großartigen Menschen, die einem das Herz aufgehen lassen und die diese Veranstaltung in der Tat zu einer tatsächlich einzigartigen und großartigen Veranstaltung machen.
Der bekannte Rückkehrer Dietmar Groß lebt und wirkt in Deutschkreuz. Hier trägt er dazu bei, die Traditionen und das rustikale Aussehen des Dorfes zu bewahren. Am letzten Festivaltag war er besonders froh, die zahlreichen Gäste von nah und fern in Deutschkreuz zu begrüßen.
Was uns besonders freut, dass die sächsische, die siebenbürgisch-sächsische Kultur aufblüht und wir unter diesen alten Mauern der schönen Kirchenburg diese bunte Farbenpracht der siebenbürgischen Trachten haben und die schönen Blaskapellen. Alles, was passiert, auch im Rahmen der Haferlandwoche, ist, glaube ich, ein Teil unserer Kultur. Und wir freuen uns, dass wir hier als Gastgeber diese Leute aus Bayern, aus Baden-Württemberg und von wo auch immer, die früher mal ausgewandert sind, hier zu Gast haben.
Bei der 11. Ausgabe der Haferlandwoche konnten die Besucher neben den bereits etablierten Veranstaltungen traditionelle sächsische Bälle, Orgel und sächsische Musikkonzerte, Vorträge, Volkstanzvorführungen, Filmvorführungen, Foto- und Trachtenausstellungen, Trachtenparaden, auch der Wiedereinweihung der evangelischen Kirche von Reps am 4. August beiwohnen, einem kürzlich restaurierten architektonischen Ensemble. Die Teilnehmer hatten auch die Möglichkeit, traditionelle Bauernhöfe und Höfe zu besuchen, Bioprodukte zu probieren und Kinder wie Erwachsene konnten sich in Live-Workshops in Holzmalerei, Filzen, Kranzflechten, Holzschnitzen, Weben und Sticken versuchen. Es war für jeden was dabei, so der Hauptorganisator der Haferland Kulturwoche, Michael Schmidt.
Wir haben ein buntes Programm. Wir haben immer mehr Unterstützung von deutschen Tanz- und Blaskapellen. Und das bereichert die Haferlandwoche jedes Jahr mehr.
Die 11. Ausgabe der Kulturwoche Haferland ging am 6. August in Deutschkreuz zu Ende. Auch abseits des Festivals ist aber das Haferland immer wieder ein empfehlenswertes Reiseziel. Denn das gesamte Haferland bietet viele Möglichkeiten für Besucher, von Kirchenburgen aus dem 12. Jahrhundert bis hin zu malerischen traditionellen Wohnhäusern oder Orten, die bereits berühmt geworden sind, wie zum Beispiel das Landgut von König Charles III. In Deutsch-Weißkirch, das für Besichtigungen offen steht.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar. Montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, das heißt 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verbleiben noch in Siebenbürgen. 4 Tage lang, vom 24. bis zum 27. August, hat das größte interkulturelle und interethnische Festival Rumäniens Pro Ethnica in Szeszburg, Sighișoara, stattgefunden. Den Teilnehmern wurde ein reiches Programm angeboten. Zahlreiche Konzerte, Tanzdarbietungen, Workshops, wissenschaftliche Vorträge, Bücherstände und Ausstellungen. Seit fast 2 Jahrzehnten wird das Festival in Szeszburg durch das Interethnische Zentrum für Jugend ausgerichtet. Über 600 Vertreterinnen und Vertreter der 20 Minderheiten Rumäniens nehmen jährlich daran teil. Im Rahmen des Festivals am Freitag, dem 25. August, wurde im Sandersaal die Vernissage der Ausstellung und die Vorstellung der Publikation »Pandemien und Epidemien – Herausforderungen der vielsprachigen Kommunikation« präsentiert. Unterstaatssekretär Thomas Schindilario vom Department für interethnische Beziehungen der rumänischen Regierung gab Einzelheiten über die Bedeutung der Ausstellung und über die herausgegebene Broschüre. Es zeichnete Gabi Mesei von Radio Neumarkt auf.
Einmal ist es wichtig, da zu sein, einen Rahmen zu bieten, wo gesehen werden kann, wie lebendig das interethnische, das multiethnische Rumänien ist, wie bunt der Fächer der ethnischen Minderheiten Rumäniens ist, wie sich die Gemeinschaften präsentieren, mit Tanz, mit Kultur, aber eben auch mit Diskussion, mit Tiefgang, mit Konferenzen, wo es um Detail- und Großfragen geht. Und die Ausstellung Pandemien und Epidemien der Vergangenheit, Herausforderungen der multilingualen Kommunikation, mehrsprachigen Kommunikation, ist ein kleiner Teil davon. Es ist ein Projekt des Departments, infolge der Covid-19-Pandemie noch auch einmal kulturhistorisch zu unterstreichen, dass es wichtig ist, den Unterfangen, den Aktionen der öffentlichen Gesundheitsämter auch das Vertrauen mitzugeben, das in der mehrsprachigen Kommunikation inneliegt. Also es ist etwas ganz anderes, wenn man in der Muttersprache mitgeteilt bekommt, Achtung, dieser Virus ist gefährlich, diese Krankheit ist gefährlich, bitte so und so verhalten. Dann merkt der Bürger, er wird ernst genommen und bringt seinerseits, beantwortet er das Vertrauen sozusagen. Diesen Aspekt schließen wir aktuell ab mit einer Reflexion über die Covid-19, Mehrsprachigkeit, Minderheiten bis hin zu Hassentwicklungen, die mit den Schuldzuweisungen, ja, wer ist denn schuld an Covid? Aber das Wesentliche ist eigentlich in dieser Ausstellung, in den 9 anderen Tafeln, zu zeigen, wie reich das Kulturerbe in dieser Hinsicht ist. Also der Mehrsprachigkeit, wie normal es einst gewesen ist in den 3 Landessprachen oder Hauptsprachen Siebenbürgens, sich den Bürgern zu nähern, wenn es darum ging, die Cholera zu bekämpfen, die Pockenimpfung den Leuten näher zu bringen, sich in Pestzeiten richtig zu verhalten. All diese Dinge hat man mit der Zeit entdeckt, dass sie in den Muttersprachen wesentlich besser funktionieren. Zum Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Pockenimpfung entdeckt wurde, die schwarzen Pocken waren eine der größten Plagen Europas in dieser Zeitspanne, hat die 1796 die Impfung mit Kuhpockenerregern als Methode entdeckt und festgestellt, dass sie geht. Um 1800 hat man in Hermannstadt schon rumprobiert und um 1802 beginnt die Serie der mehrsprachigen Überzeugungsschriften, Erklärungsschriften der Ärzte Siebenbürgens, vor allem des Michael Neustädter, erst auf Deutsch, dann auf Rumänisch, und seine Schriften werden auch auf Kroatisch und auf Serbisch und auch auf Dalmatinisch aufgelegt, allein Ungarisch nicht, weil da kommt ein anderer Arzt, der nächste siebenbürgische Provinzarzt, der sich dort warmläuft und der schreibt ein eigenes Buch und empfiehlt sich dadurch für die Stelle. Aber wesentlich ist, man hat von damals an, war das eine Konstante, auf die wir auch heute gut zurückgreifen könnten. Denn man muss ja ein bisschen Change of Minds machen, auch was die Fähigkeit anbelangt eines Staates, im Rahmen einer Katastrophe in so vielen Sprachen zu kommunizieren, wie es nötig ist. Und sei es auf Sri Lankesisch, weil man mittlerweile eben auch viele Gastarbeiter hat und ein Virus und ein Krankheitserreger, der kennt keine Sprachen und hat diese Grenze nicht. Und das will und wünscht sich diese Ausstellung. Und deswegen sind wir mit ihr hier.
Handelt es sich um eine Wanderausstellung?
Ja, es ist eine Ausstellung auf 10 Roll-Ups. Wir waren damit schon im Historischen Nationalmuseum, im Schillerhaus in Bukarest, in Kronstadt bei einem Ärztekongress, übermorgen beim Bartholomäusfest wieder in Kronstadt. Beim Sachsentreffen werden wir sein. In Dinkelsbühl beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen war die Ausstellung und so weiter und so fort. Also man muss mit dem, was man zu sagen hat, eben auch zu den Leuten gehen. Das hilft nicht zu warten, bis sie zu einem kommen, wenn man will, dass die Botschaft ankommt.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle. Aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomoresch.ro. Das ist maroschwascharheliradio.ro. Aus Siebenbürgen geht es zum Schluss unseres Funkmagazins nördlich nach Oberwischau zu den Zipsern. Die Zipser kamen nämlich Mitte August zu ihrem jährlichen Treffen in Oberwischau zusammen. Das ist eine kleine deutschsprachige Gemeinschaft in der Region Marmarosch. Der Begriff Zipser kommt von den Einwanderern aus der Zips, einem Gebiet der früheren Donaumonarchie, das zurzeit zur Slowakei gehört. Die Zuwanderer deutscher Muttersprache wurden auf Befehl von Kaiserin Maria Theresia für Berg- und Forstarbeiten aus dem Tatragebirge in die jetzige nördliche Provinz Rumäniens Marmaros an der aktuellen Grenze zur Ukraine gebracht. Die Bevölkerung kennzeichnet sich durch eigene Bräuche und eine eigene Mundart. Mein Kollege von Radio Temeswar, Adi Ardalian, war beim diesjährigen ZIPSA-Treffen.
Erinnerst du dich? Erinnerst du dich? An was erinnern wir uns? Was ist noch da? Ist Blüm übrig noch sicher, Joost?
Mit diesem Dialog zwischen den Bäumen aus dem Wassertal beginnt der aktuelle Stadtschreiber der diesjährigen europäischen Kulturhauptstadt Temeswar 2023, Thomas Perle, sein Theaterstück Karpatenflecken, das Episoden aus der Geschichte der Zipser beleuchtet. Doch um wirklich zu verstehen, wer die Zipser sind und was sie in ihrem 250-jährigen Dasein in der Marmarosch geschaffen haben, muss man nach Oberwischau hin. Die absolute touristische Sehenswürdigkeit der gesamten Region ist die Schmalspurbahn, die durch das enge Wassertal fährt. Für die Zipser aus Oberwischau bedeutete der Bau dieser Bahnstrecke eine Erleichterung ihrer täglichen Arbeit, denn mit der Bahn konnte man Holz leichter als mit den Flößen ins Tal herunterbringen. Aus Anlass des diesjährigen Zipser-Treffens durfte ich die Burzelnländer Blaskapelle aus Kronstadt auf ihrer Reise mit der Schmalspurbahn durch das Wassertal begleiten. Vor der Abreise spielten die Musikanten ein Ständchen am Bahnhof. Danach ging es mit Dampf und Blech durchs Wassertal. Das Pfeifen der Lokomotive kündigte den Start der Reise an. Nachdem die Karten sorgfältig geprüft wurden, konnte es richtig mit Musik losgehen. Die Reise mit der Wassertalbahn führte wie üblich kurvenreich über Brücken entlang des Wasserflusses durch eine wilde Karpatenlandschaft. Auf einer der Stationen entlang der Bahnstrecke wurde die Lokomotive mit Wasser getankt, eine weitere Gelegenheit für ein Ständchen seitens der Kapelle. Endstation der Reise nach etwas mehr als 20 Kilometern und 1,5 Stunden Fahrt war Paltin, wo die Gäste rund eine Stunde die Natur genießen durften. Die Kapelle nutzte auch diese Gelegenheit aus, um die Reisenden zu unterhalten. Musiziert wurde auch auf der Rückfahrt, vor allem an den Kreuzpunkten mit anderen Zügen. Nach weiteren 90 Minuten und derselben etwas mehr als 20 Kilometer langen Strecke kam man zurück in Oberwischau an, dem Ort, wo Mitte August das jährliche Treffen der Zipser von nah und fern stattfand. Austragungsort war auch diesmal die Zipserei, das ehemalige Stadtviertel der Zipser in Oberwischau. Das Treffen begann mit einem bunten Kulturprogramm, das ebenfalls von der Burzelnländer Kapelle aus Kronstadt eröffnet wurde. Anlässe zum Feiern gaben zwei runde Jubiläen, 250 Jahre seit der Ansiedlung der Zipser in der Marmarosch und 30 Jahre Deutsches Forum in Oberwischau. Die anwesenden Gäste begrüßte der Vorsitzende des Deutschen Ortsforums, Leopold Langtaler.
Herzlich willkommen zu unserem Zipserfest. Ursprünglich stammte das heutige Fest Zipsertreff vom Wassertal ab. Schon unsere Vorfahren feierten regelmäßig ein Fest der Zusammenkunft aller deutschstämmigen Bewohner dieser Gegend. Um den harten Waldarbeiten den Alltag zu entkommen, organisierten sie diese Feste. So ist es ihnen gelungen, die Werte, die Sprache und die Kultur, die sie durch die Einwanderung mitgebracht haben, zu bewahren. Wir machen das heute weiter. Wir stützen uns auf die Werte und die Traditionen von damals und kommen in dieser Form zusammen, um unserer Existenz als deutsche Minderheit ein Gesicht zu geben. Durch dieses Zusammenkommen, durch die Unterhaltungen, durch die Tänze, durch den Gesang, durch die traditionellen Speisen, festigen wir uns als Minderheit.
Nach den Grußworten wurde das Bierfass angezapft und die Zipser stellten sich innerhalb des Kulturprogramms mit all ihren Gruppen vor. Zu ihnen gesellten sich Gäste aus den benachbarten Orten.
Als erste traten die Kleinsten unter der Leitung ihrer Lehrerinnen auf. Es folgte der Auftritt der deutschen Tanzgruppen Enzian und Rosmarin aus Großwardein sowie Gute Laune aus Satzmar. Zipser-Tänze boten des Weiteren die Jugendgruppe und die Erwachsenengruppe Edelweiß des Deutschen Forums Oberwieschau, beide unter der Leitung von Horst Sawatzki. Für die weitere Unterhaltung des Abends sorgte die Burzenländer Blaskapelle aus Kronstadt. Aus Anlass des Zipser-Treffens 2023 feierten auch mehrere Familien aus Oberwieschau runde Hochzeitsjubiläen. Für die Gefeierten spielte die Kapelle ein Hoch sollen sie leben. In der Zipserei, unweit von der Bühne, bauten die Zipser auch ein Floß. Forumsvorsitzender Leopold Langtaler.
Weil unsere Vorfahren natürlich Flößer waren, das war ihr Grund, warum sie hier besiedelt wurden, haben wir nun ein Floß hier auf der Straße aufgebaut. Gestern mit Kollegen, mit Freunden haben wir ein erstes Floß aufgebaut. Wir haben das Holz dort gebracht auf der Straße und heute Abend bauen wir das zweite Floß noch auf. Im Wasser haben wir zwei Flüsse oben in Paltin gebaut und die sind dort geblieben. Also da haben wir auch ein bisschen getestet. Hier haben wir kein Wasser, es ist nur für die Show, dass es gute Bilder gibt und dass die Leute auch sehen, wie Flüsse aussehen.
Und nicht nur Flöße waren in der Zipserei zu sehen. Die Bühne wurde heuer so aufgestellt, dass man im Hintergrund ein traditionelles Zipserhaus sehen konnte. Forumsvorsitzender Leopold Langtaler weiter.
Dieses Jahr haben wir die Idee gehabt, dass wir unser traditionelles Haus, das Zipserhaus, mehr in Wert bringen und dass wir es zeigen. Also wir haben das Holzhaus hier eine Parallelstraße weiter abgebaut mit Handwerkern und mussten sogar den Putz komplett wegmachen, denn die traditionellen Zipserhäuser, die waren ohne Putz und jetzt haben wir es gerettet. Immer mehr wird man feststellen, dass eine richtige Entscheidung war, weil diese Häuser verschwinden einfach. Die Zipserei, die war nur mit solchen Häusern früher besiedelt. Man kennt noch ein Haus hier gegenüber vom Forum, das auch so war, aber natürlich gibt es jetzt die immer seltener. Das Haus hat noch einen Giebel, so wie die Slowaken es hatten, unsere Vorfahren aus der Region Zips. Und an die Veranda, den haben wir schon mehrere Sachen gesammelt. Wir haben es noch nicht eröffnet, gehen rein, benutzen es, aber eine Eröffnung steht noch bevor.
Das Treffen der Deutschen in Oberwieschau ging am Sonntagvormittag weiter. Die Zipser von nah und fern kamen erneut in der Zipserei mit Groß und Klein zusammen. Zu den Klängen der Burzenländer Blaskapelle marschierten sie und ihre Gäste durch das Stadtzentrum zur römisch-katholischen Kirche, die den heiligen Eltern Mariens, Joachim und Anna geweiht ist. Den musikalischen Rahmen des Gottesdienstes sicherten der Kirchenchor der Deutschen Schulabteilung und der St. Anna Chor aus Oberwieschau. Den Festgottesdienst feierte Pfarrer Desiderius Schurka, ein Zipser, der nach langen Dienstjahren fern von der Heimat nun für seine eigene Zipsergemeinde dienen darf.
Also für mich ist das etwas nahe meiner Seele. Und dass man sieht, dass die Zipser noch im Glauben geblieben sind, dass sie noch in die Kirche kommen und anbeten, das ist für mich etwas Besonderes.
Nach dem Gottesdienst marschierten die Trachtenpaare erneut durch das Stadtzentrum zurück in die Zipserei. Dort gab es ein Kesselgulasch zum Mittagessen und viel gute Laune, so wie es sich bei einem Fest der Gemeinschaft und des Beisammenseins gehört.
Meine Damen und Herren, hiermit endet die August-Ausgabe unseres Funkmagazins. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Aus dem Temeswarer Studio verabschiedet sich nun im Namen des gesamten Teams Hannelore Neurohr. Zu einer nächsten Ausgabe des Funkmagazins laden wir Sie Ende September ein. Haben Sie bis dahin eine schöne Zeit.